Und da kommt unser System so schnell nicht mit. Ganz klar kam bei dieser Studie heraus, dass die permanente Standardzeit eigentlich die gesündeste Variante ist. Wenn man sich morgens gerädert fühlt und wenn man morgens Kopfschmerzen hat, dauerhaft, dann sollte man mal testen, ob...
Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder reinhört in unseren bunte Gesundheitspodcast Wissen, was dir gut tut. Ich hoffe, ihr habt uns auch alle abonniert. Heute sind wir mit einem Thema da, das gerade ganz aktuell ist, denn am 26.10. stellen wir die Uhren wieder um. Diese plötzlichen Veränderungen unseres Tag- und Nachtrhythmus können ziemliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. So ist zum Beispiel belegt, dass direkt nach Zeitumstellungen mehr Menschen Herzinfarkte erleiden. Zudem steigt das Risiko für Verkehrsunfälle. In einer Umfrage der Krankenkasse DAK gaben etwa ein Viertel der Befragten an, nach einer Zeitumstellung unter Problemen wie Müdigkeit, Konzentrations- und Schlafstörungen zu leiden. Was dieser Wechsel also mit uns macht und warum, das weiß Neurophysiologe Dr. Gerd Wirz aus Köln. Er befasst sich mit der Chronobiologie, der Wissenschaft, die die biologischen Rhythmen von Lebewesen erforscht und untersucht, wie der tägliche Schlaf-Wach-Zyklus im menschlichen Körper funktioniert. Und wie er durch äußere Einflüsse wie Schlafmangel, Schichtarbeit oder die Zeitumstellung gestört werden kann. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wirz.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schönen guten Tag.
Es ist wieder soweit und diesmal dürfen wir eine Stunde länger schlafen. Das beliebte Bild, mit dem sich viele merken können, was da genau passiert, ist ja, wir stellen die Gartenmöbel rein. Die Zeit wird also zurückgedreht. Was ist denn da der Hintergrund? Seit wann machen wir das eigentlich so?
Das ist schon sehr historisch. Also ursprünglich wurde die Sommer- und Winterzeit eingeführt schon vor dem Ersten oder mitten im Ersten Weltkrieg, 1916, glaube ich. Das Hauptziel war natürlich, wir wollen Energie sparen. Und das hat es damals auch erreicht. Und dann wurde das wieder nach dem Weltkrieg, ist das eingeschlafen. Und seit 1980 gibt es, glaube ich, in Westdeutschland dauerhaft die Sommerzeit und Winterzeit, die Zeitumstellung. Und sie ist dann europäisch gleichgeschaltet worden seit 1996. Mhm.
Und man hat dann aber nie wirklich daran gedacht, dass das auch was mit dem Körper machen kann. Es ging um Energie und so weiter.
Es ging um Energiesparen und dieser Prozess oder dieser Effekt des Energiesparens, der ist tatsächlich ein bisschen verpufft. Moderne Beleuchtung braucht kaum Strom. Wir haben mehr Klimaanlagen und Heizungen, die wir da haben. Also der tatsächliche Spareffekt liegt laut Bundesumweltamt bei unter 0,2% des Stromverbrauchs. Also nicht so richtig hoch.
Was macht denn diese Zeitumstellung eigentlich mit uns? Wie wirkt die sich aus?
Also die Wissenschaft ist sich da ziemlich einig, dass das physiologisch keine gute Idee ist, diese Zeitumstellung. Das muss man wohl mal sagen, was passiert im Körper. Wir haben im Körper einen sogenannten zirkadianen Rhythmus. Das ist, wir haben eine innere Uhr. Mhm. Und diese Uhr ist ja auf ungefähr 24 Stunden gepolt und die wird hauptsächlich vom Licht gesteuert. Also eigentlich relativ automatisch mit Sommer und Winter ändert sich dann auch ein bisschen unser Biorhythmus und wir gehen morgens, wenn wir aufwachen, in einen Tagrhythmus, dann wird ein gewisses Hormon geschüttet, kennen wir wahrscheinlich alle, das ist Cortisol. Der Spiegel, wenn wir das messen, kann man sehr einfach mit einem Speicheltest messen. Der Cortisolspiegel ist morgens immer am allerhöchsten. Und der sinkt ganz langsam im Laufe des Tages ab. Und der Gegenspieler dazu ist das Melatonin. Das haben wir auch in letzter Zeit häufig gehört, wenn man glaubt, damit Schlafstörungen begegnen zu können, indem man das abends künstlich einnimmt. Und der Melatoninspiegel, der fällt tagsüber und abends steigt der wieder an. Also diese beiden Hormone sind gegenläufig vom Tageslicht getriggert. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir mit diesem Modus ganz langsam uns an Winter und Sommer anpassen, wird dieser Rhythmus plötzlich um eine Stunde verschoben von einem Tag auf den anderen. Und da kommt unser System so schnell nicht mit.
Man denkt ja eigentlich, eine Stunde ist jetzt nicht so viel und dennoch finden Sie als Experte das offenbar gar nicht gut, diese Stunde.
Ja, Gott sei Dank sind sich da alle Experten einig. Mhm. Eine ganz aktuelle Studie von der Stanford University, die ist erst 2025, also in diesem Jahr veröffentlicht worden. Und die haben mit Probanden drei Szenarien getestet, Winterzeit, Sommerzeitwechsel und ganz klar kam bei dieser Studie heraus, dass die permanente Standardzeit eigentlich die gesündeste Variante ist.
Ist das die, die wir jetzt dann haben werden, diese permanente Standardzeit? Oder wann genau ist die da?
Die Winterzeit ist die normale Standardzeit. Mhm. Der Sommer ist künstlich quasi, wird die Zeit verschoben. Und das hat natürlich oder sollte diese Energiespareffekte haben. Inzwischen gibt es natürlich noch viele Interessen. Einige Menschen finden das natürlich, oder viele Menschen finden das natürlich toll, dass im Sommer der Abend verlängert wird. Das darf man ja auch nicht vergessen. Klingt ein bisschen mehr nach Lebensfreude, dass wir einen längeren Abend genießen können. Für die Gastronomen ist es super, die verdienen mehr. Also deswegen sind die Meinungen da durchaus ab und zu geteilt. Insgesamt kann man aber sagen, wurde schon 2018 eigentlich von der Europäischen Union beschlossen, dass diese Sommerzeit abgeschafft wird. Das EU-Parlament hat schon 2019 zugestimmt und dann ging es los, wenn so viele Staaten etwas entscheiden müssen. Man ist sich eigentlich uneinig, wie man es denn machen soll. Also soll die Sommerzeit in Zukunft dauerhaft gelten, soll die Winterzeit gelten. Ergebnis ist, keiner wollte sich so richtig darum kümmern. Und deswegen ist dieser Beschluss der Abschaffung der Sommerzeit politisch geparkt.
Hat irgendein Land das umgesetzt schon, eine Änderung?
Es soll ja eine europaweite Änderung werden. Deswegen ist mir kein Land bekannt, das das eigenmächtig umgesetzt haben sollte. Und wenn wir das eines machen würde, das würde ja ein unglaubliches Chaos, Zeitzonenchaos im Binnenmarkt verursachen. Deswegen macht da, glaube ich, keiner einen Alleingang.
Stimmt, ja. Dieser zirkadiane Rhythmus ist ja ganz schön faszinierend. Der ist in uns angelegt. Und kann man dann sagen, es gibt diese Eulen und die Lerchen wirklich?
Eulen und Lerchen gibt es wirklich, das stimmt. Also wir müssen sagen, jede einzelne Zelle von uns hat einen eigenen Rhythmus und die werden in einer Zentrale zusammengefasst. Hat einen ganz furchtbaren Namen, das Ding, das heißt suprachiasmatischer Nukleus. Ja, der sitzt, klingt komisch, ist aber so, der sitzt hinter den Augen und Chiasma ist immer eine Verkreuzung, also der sitzt über der Sehnerv, da kreuzen sich zwei Sehnerven. Also man kann ja jeden noch so komplizierten Namen einfach erklären. Also ist der Name ein Punkt, der über der Verkreuzung von Sehnerven liegt und deswegen empfängt dieser Punkt Licht und damit entscheidet er über Tag und Nacht und gibt dadurch den Takt vor für Hormone, auch für Körpertemperatur, für Blutdruck, auch für Verdauung. Und wenn wir den dann aus dem Takt bringen, dadurch, dass wir eine Stunde lang künstlich machen, dann ist das tatsächlich ein Unterschied. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, es gibt Eulen und Lerchen. Also Menschen, die entweder Frühaufsteher sind, ne, die Lerchen, und Menschen, die spät aktiv werden, das sind die Eulen. Aber es gibt auch Mischtypen. Also wenn man es statistisch sieht, sind vielleicht an den äußeren Rändern 20% Lerchen, 20% Eulen. Die meisten Menschen sind Mischtypen. Mhm. Und das führt dazu, dass wir in der Gesellschaft häufig in Partnerschaften natürlich auch mal verschiedene Ansichten über die Bettgehzeit bekommen.
Stimmt, ja. Was passiert eigentlich den ganzen Tag so mit uns? Wir sind ja nicht 12 Stunden lang gleich aktiv. Morgens kommen wir vielleicht langsamer in die Gänge, sind dann besonders gut. Uns geht es im Job irgendwie leicht von der Hand. Was kann man da sagen? Was wissen wir über diesen Rhythmus, der uns prägt?
Also es gibt einen statistisch signifikanten Rhythmus. Man muss dazu natürlich immer sagen, der Individualfall schlägt die Statistik. Also es gibt Menschen, die möglicherweise ganz anders sind. Aber in der Regel, ja, bei den meisten Menschen ist es so, dass wir morgens ein Konzentrationshoch haben. Also da ist der Cortisolspiegel besonders hoch. Wir sind besonders aufmerksam. Und deswegen können wir auch besonders konzentrierte Arbeit meistens am Morgen machen. So gegen 9, 10 Uhr ist das am höchsten. Und mittags gibt's ein Leistungstief, das kommt ohnehin, aber es wird natürlich verstärkt durch opulentes Essen am Mittag. Also der Begriff Schnitzelkoma ist uns allen bekannt. Da muss man auch wirklich einen Schnitzel gegessen haben. Man könnte ihn auch Schweinshaxenkoma nennen oder was auch immer. Also fettiges, opulentes Essen fordert natürlich von unserem Körper viel Arbeit zum Verdauen. Und diese Arbeit, das Blut und das, was da fehlt, das fehlt dann im Kopf und an der Konzentration. Und dann gibt's nachmittags nochmal eine zweite Spitze, die ist ein bisschen kleiner als die morgendliche Spitze, aber auch da ist man kreativ. Also Meetings sollte man dann vielleicht am Nachmittag machen, da hat man die zweithöchste Spitze, und wenn man selber irgendwie was Konzeptionelles für sich arbeiten will, das macht man besser am frühen Morgen. Und damit zusammenhängt übrigens auch das Schmerzempfinden. Also gehen Sie nie morgens früh zum Zahnarzt, das tut mehr weh.
Tatsächlich, das ist natürlich super zu wissen. Wann ist denn die beste Zeit für Sport?
auch am Nachmittag. Mhm. Und da muss man dann schon wieder gucken, dass man den richtigen Abstand zum Schlaf hat. Also man sollte keine sportliche Höchstleistung am späten Abend machen. Also da sollte man zumindest mal 2 bis 3 Stunden nach dem Sport verstreichen lassen, bevor man ins Bett geht. Und das muss man dann zurückrechnen. Aber so am frühen Nachmittag, auch am späten Nachmittag, ist Sport wunderbar. Also so nach Feierabend eine Stunde Tennis spielen, ins Fitnessstudio gehen oder joggen ist wunderbar.
Ja. Man weiß ja auch, dass der Zeitpunkt der Medikamenteneinnahme je nach Tageszeit irgendwie ganz, ja, ganz wichtig ist, dass die Medikamente dann anders wirken. Was können Sie dazu sagen?
Also, es gibt dazu auch eine eigene Wissenschaft, die nennt sich Chronopharmakologie.
Okay.
Also, zu welchem Zeitpunkt gibt man Pharmaka? Tatsächlich ist das zeitabhängig bei einigen. Es gibt einige Studien, die gezeigt haben, dass Krebstherapien morgens verträglicher sind als nachmittags, dass Impfungen, die morgens passieren, mehr Antikörper hervorrufen, also effektiver sind, als wenn sie nachmittags sind. Allerdings tut die Spritze dann auch morgens mehr weh. Das wissen wir ja schon.
Stimmt.
Und ich möchte bei allem immer sagen, das kann individuell durchaus ein bisschen verschieden sein. Im Großen und Ganzen ist das bei den meisten Menschen so. Und gerade bei Medikamenten muss man auch noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, weil das hängt mit der körperlichen Konstitution zusammen. Das hängt auch damit zusammen, ob ich gegessen habe oder nicht. Wir wissen alle, wenn wir im Beipackzettel von Medikamenten gucken, dass es bei einigen Medikamenten heißt, nehmen Sie bitte vor dem Essen, andere nach dem Essen. Dann die Kombination ist häufig entscheidend. Also insgesamt ist die Wirksamkeit, die Verträglichkeit von Medikamenten tatsächlich chronobiologisch verschieden, aber hängt auch noch von vielen, vielen anderen Faktoren.
Hängt es auch damit zusammen, dass Männer und Frauen anders sind? Spielt das auch eine Rolle? Also nicht bei den Medikamenten, sondern konkret dieser zirkadiane Rhythmus, ist der gleich?
Männer und Frauen sind anders und verschieden. Das ist ja auch gut so. Ja, tatsächlich. Da gibt es Unterschiede. Frauen haben mit der Winterzeit oder mit der Sommerzeit auch weniger Probleme. Also deren Phase, also diese zirkadiane Phase ist ein bisschen früher. Die wachen morgens etwas früher auf. Bei meiner Frau ist das übrigens anders. Da bin ich derjenige, der früher aufwacht.
Also ich kann das bestätigen mit dem früher aufwachen.
Das Problem bei uns beiden, bei meiner Frau, mir ist das, dass ich auch sofort Redebedürfnis habe. Und das kommt dann bei jedemjenigen, der einen anderen Rhythmus hat, nicht so gut an. Ja, und Frauen werden abends auch etwas früher müde als Männer. Also die haben tatsächlich, der Rhythmus ist ein bisschen nach vorne verschoben. Mhm. Deswegen gibt es mehr männliche Eulen und mehr weibliche Lerchen.
Mhm, okay.
Ja, deswegen fällt im Frühjahr den Frauen die Umstellung leichter und im Herbst den Männern. Also sagen die.
Das sind ja alles tolle Tipps zu wissen, wie man den Tag so gestalten kann. Aber so ganz hat man ihn ja nicht in der Hand. Man ist ja meistens im Job. Die Termine werden da teilweise vorgegeben. Und auch dieser viel zitierte Mittagsschlaf ist ja schwer umzusetzen. Der soll ja einerseits, hört man, gar nicht gut sein, dann wieder doch. Was können wir darüber lernen?
Also die meisten Studien zeigen, dass ein kleiner Mittagsschlaf durchaus förderlich ist. Und wichtig ist, dass der wirklich kurz ist. Und das hängt auch mit dem Hormon Melatonin zusammen. Das Melatonin wird geschüttet, wenn es um uns herum dunkel wird. Und wenn wir die Augen zumachen, dann wird es ja automatisch dunkel. Und irgendwann denkt das Melatonin, oh, es ist Nacht. Und ich müsste mal ein bisschen mehr im Körper kursieren. Und das müssen wir verhindern mittags. Das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen dösen, so 10, 15 Minuten, das ist absolut okay. Und wenn es dann länger dauert, dann geraten wir in die erste sanfte Tiefschlafphase. Und das müssen wir verhindern. Es gibt den sogenannten Schlüsselschlaf. Den finde ich immer ganz praktisch. Ja. Sie nehmen sich einen Schlüssel in die Hand und dann ballen Sie eine Faust. Und dann legen Sie sich hin und dann haben Sie die Hand so ein bisschen über dem Boden, am besten Holzboden oder Steinboden. Und dann nicken Sie ein bisschen ein. Und automatisch, bevor Melatonin geschüttet wird, entspannen sich ihre Muskeln und dann öffnet sich die Faust automatisch und dann fällt der Schlüssel raus.
Mhm.
Und das hören sie und dann werden sie wach und dann sollten sie auch aufstehen.
Ja, super Tipp zum Ausprobieren.
Genau.
Wo wir schon beim Schlaf sind, was kann man dazu sagen? Also ich glaube, wenn man gut schläft, kommt man einfach auch besser durch diese Zeit der Umstellung. Aber immer mehr haben ja damit große Probleme, also gut zu schlafen. Wie können wir einen guten Schlaf befördern?
Also gesunder Schlaf ist wichtig. Ich empfehle auch zumindest mal zeitweise diesen Schlaf zu tracken. Das gibt's ja im Moment, gibt's ja inzwischen ganz viele Möglichkeiten dazu, dass man selber mal sieht, welche Schlafphasen durchläuft man und wie lange durchläuft man die. Also es gibt zwei typische Schlafphasen, die man auf jeden Fall durchlaufen sollte. Und das ist die sogenannte REM-Phase, also Rapid Eye Movement heißt das. Und das ist die Phase, in der wir träumen. Und diese REM-Phase ist quasi unser Reset für unseren inneren Computer. Da entscheidet unser Hirn, welche der Informationen, die wir heute alle so aufgenommen haben, sind wichtig, welche weniger wichtig, welche müssen wir verarbeiten. Da wird das alles ein bisschen sortiert, Unwichtiges wird abgelegt. Diese Phase brauchen wir also ganz dringend. Und die zweite Phase, die wir dringend brauchen, ist die sogenannte Tiefschlafphase. Das ist die Reparaturphase. Da fährt unser Körper praktisch virtuell in eine Reparaturwerkstatt und wird einmal durchgewartet und da kommen die kleinen zellulären Reparaturmechanismen zum Tragen, was alles am Tag beschädigt worden ist, brauchen wir beides dringend. Und beide Phasen wechseln sich immer wieder ab. Also man hat immer wieder mal eine REM-Phase, dann hat man eine Leichtschlafphase, dann hat man eine Tiefschlafphase und die sollten wir alle haben. Man sollte ungefähr so eine Stunde insgesamt REM-Phase haben, mindestens pro Nacht und ja, am besten anderthalb Stunde Tiefschlafphase. Und wenn man eine Uhr trägt oder es gibt ja auch Matratzen, die das messen, diese Bänder oder Ringe, damit kann man mal schauen, ob das bei einem selber funktioniert. Und dann weiß man schon mal sehr gut, unabhängig von dem subjektiven Gefühl, das man hat, funktioniert mein Schlaf eigentlich. Wenn man das einmal weiß und das mal ein, zwei Wochen gemacht hat, dann muss man das nicht dauernd anschauen. Aber das wäre mal so eine Grundsubstanz.
Ja.
Und dann sieht man, wenn das nicht hundertprozentig funktioniert, was kann ich eigentlich machen? Also natürlich ist es gut, dem Tagesrhythmus zu folgen, wenn er denn natürlich bleibt und nicht durch eine Stunde unterbrochen wird. Was Sie auch schon tun können, ist, dass Sie abends schon ein, zwei Stunden, bevor Sie ins Bett gehen, das Licht ein bisschen dämpfen, also weniger Lichteinfall, sodass sich die Augen schon merken, aha, Sie kennen diesen Punkt, über den wir eben gesprochen haben, hinter dem Sehnerv, dass der merkt, okay, das Licht wird weniger. Und das ist übrigens auch ein guter Punkt, um sich auch an die Winterzeit und Sommerzeit einzustellen, dass man da schon den Rhythmus so 10-minutenweise ein paar Tage vorher umstellt, sodann, dass der Körper dann so 10 Minuten oder Viertelstundensprünge hat und nicht mehr Einstundensprünge. Man sollte Kaffee vermeiden am späteren Nachmittag, wenn man da empfindlich ist. Also Kaffee ist gesund, also auch für die Langlebigkeit ist Kaffee wichtig, 3 bis 4 Tassen am Tag, wunderbar, aber nicht nach 15 Uhr. Was man aufbauen muss, das nennt man tatsächlich in der Fachsprache Schlafdruck. Sie müssen Schlafdruck aufbauen, damit der Körper wirklich sagt, ich möchte auch müde sein. So, und wenn man dann abends das Licht schon dämpft, ist es gut, dass man vielleicht keinen Thriller mehr guckt und dass man, wenn dann sanfte Unterhaltung sich anschaut, möglichst wenig Alkohol bis kein Alkohol. Also die Alkoholdiskussion wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber je weniger Alkohol, desto besser. Und wer dann noch das Gefühl hat, er ist noch nicht müde genug, dem hilft möglicherweise eine warme Dusche. Und das erhöht auch nochmal so ein bisschen den Schlafdruck, macht einen wohlig müde, wenn man so 2-3 Minuten mal unter der warmen Dusche steht. Und dann sollte man die Schlafräume so einrichten, dass sie gut geeignet sind zum Schlafen. Das heißt, nicht zu warm, auch nicht zu kalt, also nicht 14 Grad, aber so 17, 18 Grad ist schon gut. Also man sollte sich im Schlafzimmer dann wohlfühlen, wenn man sich in seine Decke kuschelt und nicht unbedingt, wenn man leicht bekleidet im Schlafzimmer steht, dann ist es zu warm.
Ja, man soll ja Blaulicht auch runterdimmen. Was halten Sie von richtigen Blaulichtbrillen sogar?
Es wurde mal eine Zeit sehr gehypt. Inzwischen gibt es ein paar Untersuchungen, die sagen, naja, so viel bringt das eigentlich auch nicht. Ja, ich habe es auch mal probiert, habe mir auch rote Lämpchen an den Nachttisch gestellt und so. Also es hat mir jetzt nicht besonders geholfen, außer dass es ein bisschen komisch aussah. Aber ich glaube, wenn man das Licht dimmt, ist effektiver als die Blaulichtbrillen zu nutzen. Natürlich sollte man auch nicht zu viel Computerlicht, Handylicht haben. Das Handy regt einen auch erst auf, weil man ja mit dem Handy meistens, wenn Sie jetzt das Handy ins Bett nehmen würden und würden sagen, ich habe da ein Buch drauf runtergeladen und lese das, dann wäre das aus meiner Sicht noch vertretbar. Aber was nicht vertretbar ist, dass dann immer irgendwelche Mails aufplöppen oder man sagt, oh, jetzt gucke ich nochmal ganz schnell in Instagram nach oder ich poste noch irgendwas. Also diese schnellen Wechsel von Tätigkeiten am späteren Abend, die pushen einen ja wieder hoch und die sollte man unbedingt vermeiden.
Ja.
Deswegen ist Lesen im Bett super, wenn Sie was Langweiliges lesen. Also früher hätte ich Ihnen empfohlen, das Telefonbuch zu lesen. Also auch da kein Krimi. Das ist mir auch schon mal passiert, wo ich dann irgendwie anfange zu lesen und denke, oh, das sind jetzt noch 40 Seiten, die kriegst du heute noch durch.
Genau, und dann kann man nicht mehr aufhören.
Dann kann man nicht mehr aufhören. Also lesen Sie was Langweiliges.
Mhm. Appell.
Und, genau, der Appell. Und ganz wichtig, das noch, Regelmäßigkeit ist entscheidend. Also es, natürlich können Sie mal einen Abend sumpfen, wer macht das nicht? Ja, aber eigentlich versuchen, wenn Sie eine Schlafzeit haben, zu der Sie ins Bett gehen, dann nehmen Sie die regelmäßig. Ob das jetzt 22 Uhr ist oder 23 Uhr, das ist auch jedem selber überlassen, je nachdem, ob er Lerche oder Eule ist, stehen Sie zur gleichen Zeit wieder auf. Und machen Sie auch nicht den Fehler, am Wochenende diesen Rhythmus zu ändern. Der Körper gewöhnt sich an diesen Rhythmus und sonst baut man ja jede Woche einmal eine Umstellung von Sommer auf Winterzeit ein. Das heißt, man kann so eine halbe Stunde variieren, das ist nicht so schlimm. Aber man sollte eigentlich immer auch die Bettgehzeit einhalten.
Ja. Ja, manche Menschen schaffen das offenbar, dass sie am Wochenende dann 2 Stunden länger schlafen. Ich kriege das nicht hin.
Nee.
Aber ja. Sie befassen sich auch mit Longevity, also der Idee, wie ich länger besser leben kann. Wie kann ich denn das Wissen um meine innere Uhr für eine gute Vorbeugung diesbezüglich nutzen?
Indem Sie diese beschriebene Regelmäßigkeit mit dem Schlaf schon haben. Also Schlaf ist eine der ganz wichtigen Säulen, die wir haben zum längeren und gesünderen Leben. Und damit einher gehen ja auch die 2 anderen wichtigen Säulen wie Ernährung und Bewegung. Und wenn wir auf die Ernährung kommen, ist natürlich klar, dass das Schnitzelkoma am Mittag hilft uns nicht für die Langlebigkeit. Und auch wenn wir sagen, Mensch, ich will heute Abend schnell müde werden, also esse ich heute Abend eine Schweinshaxe, ist auch nicht so gesund. Also frisches Essen, das Essen auch lange ausreichend vor dem ins Bett gehen, ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und dann Übergewicht vermeiden, weil sobald wir ins Übergewicht kommen, steigen auch Risiken für Schlafstörungen. Also viele Menschen, die übergewichtig sind, haben dann Probleme mit dem Schnarchen. Das Schnarchen kann dann ausufern, indem es zur sogenannten Apnoe wird. Das sind die recht gefährlichen Phasen in der Nacht, wo man komplette Atemaussetzer hat. Also auch das sollte man, wenn man sich morgens gerädert fühlt und wenn man morgens Kopfschmerzen hat, dauerhaft, dann sollte man mal, das kann man auch mit kleinen Trackern machen, mal testen, ob man diese Apnoe-Phasen hat. Kann man mit seinem Arzt besprechen. Viele Uhren machen das auch schon, aber ich würde dann mal mit dem Arzt besprechen, da gibt's auch so kleine Geräte, die kann er Ihnen mitgeben und dann sehen Sie, ob Sie solche Phasen haben oder nicht und dann sollte man da Abhilfe schaffen. Da gibt es viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ja, und Sport, Bewegung auf jeden Fall wichtig. Und wie wir ja eben gesehen haben, ist es gut, diesen Sport auch in den eigenen Biorhythmus einzufügen. Es gibt Menschen, die können gut morgens Sport machen. Ich gehöre auch zu denen. Also, und das bekommt mir persönlich gut. Vielleicht ist es statistisch gesehen, haben die meisten Menschen das nicht so. Aber ich stehe morgens auf, mache erstmal eine Runde Gymnastik und dann mache ich irgendeinen Sport, entweder Krafttraining oder Cardiotraining. Für mich passt es super in den Lebensrhythmus, hat auch was mit der eigenen inneren Einstellung zu tun, weil ich sage, morgens früh hast du eigentlich keine Ausrede. Da kann kein Termin dazwischen kommen, wenn du früh genug aufstehst. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber dass man diese Säulen halt in seinen Tagesrhythmus gut einbaut. Auch da zählt Rhythmus. Wenn man es immer wieder macht, dann geht das so in Fleisch und Blut über, dass man es nicht vergisst.
Jetzt haben wir normalen Menschen, die vielleicht so diesen 9-to-5-Job haben, nur ein bisschen, also nur kurz mit dieser Zeitumstellung zu kämpfen im Idealfall. Aber was ist mit Leuten, die permanent gegen ihre innere Uhr leben? Zum Beispiel Leute, die Nachtschicht haben. Kommen die dann in einen, ich habe gelesen, chronischer Jetlag, sagt man dazu. Wie kommt man damit klar?
Leute, die permanent gegen ihre innere Uhr arbeiten, für die ist tatsächlich diese Auswirkung gar nicht so groß, weil ich meine, wer eine Nachtschicht macht, der bringt seine Uhr ohnehin aus dem Gleichgewicht. Der spürt möglicherweise sogar die Auswirkungen der Winterzeit, Sommerzeit aus Umstellung gar nicht so stark wie jemand, der eigentlich nach diesem Rhythmus lebt. Also die Menschen, die ohnehin gegen ihre innere Uhr leben, die sollten dann zumindest in der Zeit, wo sie nicht arbeiten müssen, versuchen, auch da einen möglichst gleichmäßigen Rhythmus zu finden. Der ist dann eben anders als der von Menschen, die die Chance haben, zu üblichen Zeiten wie 22 oder 23 Uhr ins Bett zu gehen und 7-8 Stunden zu schlafen. Wichtig ist, dass man sich selber einen dauerhaften Rhythmus schafft, mit dem man arbeiten kann und den möglichst nicht verändert.
Wie lange dauert es, bis ich mich jetzt an diesen neuen Rhythmus, der demnächst startet, gewöhnt habe?
Ich denke, die Untersuchungen zeigen, dass man so 8 bis 14 Tage braucht in der Regel. Dann hat man es wirklich ordentlich verwunden. Wie wir eben schon kurz besprochen haben, kann man dem vorbeugen, indem man 3-4 Tage vorher anfängt und entweder täglich 15 Minuten früher ins Bett geht oder auch später ins Bett geht, je nachdem, ob Sommerzeit oder Winterzeit. Und da schon mal anfängt, diesen Rhythmus vorzubereiten, weil das fällt dem Körper natürlich leichter, wenn er in so 15-Minuten-Schritten das lernt. Ansonsten würde ich sagen, hat man es nach irgendwie 8 Tagen meistens geschafft, dass man die Folgen überwunden hat.
Noch eine letzte Frage. Geht es den Tieren da ähnlich wie uns? Also Haustieren zum Beispiel?
Die haben auch eine innere Uhr. Na, und wenn wir Menschen uns umstellen, stellen sich Tiere auch um. Und das ist ja, also ich habe selber einen Hund und der steht normalerweise um 18 Uhr da und wartet auf sein Futter. Und dem ist die Winterzeit und die Sommerzeit natürlich völlig wurscht. Ja? Also deswegen wäre es ganz gut, wenn man den Tieren was Gutes tun will, die haben dann ohnehin ihren eigenen Schlafrhythmus, aber dass man versucht, dann bei denen auch die Futterzeiten anzupassen. Also ein bisschen früher oder später füttern und nicht direkt auch nach Winter- und Sommerzeit füttern. Also Tiere merken das auch, ja.
Also langsam umgewöhnen, Struktur ist alles. Viele Fakten genau. Und viele Tipps habe ich mitgenommen. Vielen Dank, Herr Dr. Würz, für das spannende Gespräch.
Sehr, sehr gern.